Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Am Ende geht es aber immer darum, der Provider, der das System hostet, der hat Zugriff, er kann den Datenstrom kompromittieren, jederzeit.
So bringt der schweizerische Experte Heiko Schramm das grundlegende Sicherheitsrisiko eines jeden Videokonferenzsystems auf den Punkt. Wer per Fernschaltung unterrichten, Besprechungen oder Vereinsversammlungen durchführen will, der muss das bedenken. Und deshalb fragen sich viele Menschen in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling, welches Videokonferenztool denn für sie das Richtige ist. Peter Welchering, Sie haben sich viele Videokonferenzsysteme angeschaut und auch die Frage recherchiert, wie sie denn eingesetzt werden. Welche Entscheidungskriterien sind denn da wichtig?
Also die meisten Privatnutzer, die wünschen sich tatsächlich ein kostenloses Tool, das steht ganz oben. Unternehmen hingegen, die legen dann größeren Wert auf Datensicherheit. Und die maximale Teilnehmerzahl, die ist erstaunlicherweise auch für viele Privatnutzer doch ein wichtiges Thema. Nur 2 Teilnehmer, das ist denen zu wenig, so 10 sollten es dann schon sein oder bis zu 10 auch im privaten Umfeld. Und die Benutzerfreundlichkeit, die spielt auch eine ganz große Rolle. Beim Einsatz in der digitalen Aus- und Fortbildung, da ist dann noch ein Thema, wie einfach Präsentationen, wie einfach Audio und Video eingebunden werden können. Ja, und seit die massiven Datenschutz- und Sicherheitsprobleme beim amerikanischen Anbieter Zoom im April so richtig offenbar geworden sind, da wird dann auch tatsächlich die Frage immer wichtiger, wie vertrauenswürdig ist denn eigentlich der Videokonferenzanbieter meiner Wahl? Und das ist bei Privatanwendern wie bei Unternehmen inzwischen eine der ganz, ganz wichtigen Fragen.
Und diese Frage wird ja insbesondere an die Betreiber der großen amerikanischen Systeme wie Zoom, Skype oder WebEx gestellt. Insbesondere Zoom hatte ja mit relativ vielen Sicherheitsmängeln zu kämpfen und deshalb sind wir der Frage nachgegangen, wo denn die Sicherheit und Datenschutzrisiken bei Videokonferenzen wie Zoom überhaupt liegen.
Im März galt der amerikanische Videokonferenzanbieter Zoom noch schlicht als der Star der Branche. Nachdem viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hatten, griff Zoom den jahrelangen Platzhirschen im Videokonferenzbereich Skype massiv an. Die Menschen waren von Zoom begeistert. Die Software war schnell installiert, eine Videokonferenz binnen kürzester Zeit aufgesetzt. Doch dann stellte sich heraus, Zoom lieferte Nutzerdaten an Facebook. Die Empörung war groß. Bis Ende März leitete Zoom bei jedem Start der iOS-Version eine Identifizierungsnummer des Nutzers, den Standort des Geräts inklusive Zeitzone und Daten über das verwendete Mobilfunknetz an Facebook. Für den Chief Information Officer von Zoom, Harry Mousley, sind das allerdings keine persönlichen Daten, sondern nur Endgerätedaten. Deshalb sei die ganze Aufregung unangebracht.
We protect the person, we protect the individual, we protect the company, etc.
Wir haben die Person geschützt, das Individuum, das Unternehmen. Nichts mit Bezug auf ein Meeting oder Teilnehmer sowie Abonnenten unserer Plattform haben wir mit Facebook geteilt. Es wurden lediglich Endgeräteinformationen an die Facebook-Schnittstelle geliefert. Das hat nichts mit individuellen Personen zu tun. Und als wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir die App ganz schnell geändert.
Immerhin räumt der Zoom-Cheftechniker nach längerer Diskussion über die Weiterverwendung der Daten von Zoom-Nutzern durch Facebook ein.
Ich denke, das war unser Fehler. Der geschah unabsichtlich. Wir haben uns auf Sicherheit und einfache, reibungslose Nutzererfahrungen konzentriert und nicht bemerkt, dass das Facebook-SDK Geräteinformationen austauscht.
Auch in anderen Bereichen hatte Zoom mit Problemen in Sachen Vertraulichkeit zu kämpfen. So tauchten in einigen Videokonferenzen rassistische Sprüche und Sexwerbung auf. Hacker hatten sich in laufende Zoom-Konferenzen eingeklinkt und diese quasi übernommen. Das sei ein allgemeines Problem und betreffe Zoom wie andere Anbieter auch, meint Harry Mousley.
Also diese Art von Verhalten, ich sage das in Anführungszeichen, gehört einfach zu den Jungs und wird sicherlich nicht von Zoom geduldet. Sie wissen, Meetings und das Leben auf diese Weise zu stören, das kann auf jeder Plattform passieren. Es ist nicht nur ein Zoom-Problem. Grundsätzlich glauben wir, dass Nutzer die Sicherheitskontrollen von Zoom verwenden, die wir gemäß den Forderungen entwickelt haben.
Aber der eigentlich Schuldige sei hier der Anwender.
Wenn Nutzer ihre Meeting-IDs mit ihren Freunden teilen und, was anscheinend teilweise passiert ist, ihre Freunde die Meeting-ID wiederum an andere Freunde weitergeben, dann kann solch eine ID in die Hände von jemandem gelangen, der nicht an einer Besprechung teilnehmen sollte.
Der Zoom-Client für Windows wandelte eine Zeit lang per Textchat versandte Nachrichten, die mit einem Doppelschräger beginnen, in Hyperlinks um. Über diese Hyperlinks konnte ein Angreifer dann Kommandos auf dem Rechner von Teilnehmern einer Zoom-Konferenz ausführen. In einigen Fällen wurden über diese Sicherheitslücke sogar Hashes, also kryptografische Fingerabdrücke von Passwörtern, erbeutet. Harry Mousley räumt auch diese Sicherheitsmängel ein, erhebt aber hervor, dass Zoom sich doch stets sofort um solche Schwachstellen gekümmert habe. Dem Aktionskünstler und Mitbegründer der Datenschutzorganisation Digital Courage Padeloon reichen solche Bekenntnisse nicht. Er rät davon ab, solche Systeme wie Zoom, Skype oder WebEx einzusetzen.
Zoom war tatsächlich ein Konferenzsystem, was so invasiv auf Daten der Userinnen und User zugegriffen hat, dass wir es schlichtweg als Datenschutzkatastrophe bezeichnet haben. Zoom hat ein kleines bisschen nachgebessert, aber dennoch denke ich, dass allein von dem Standort USA her, der Gesetzgebung, die dahinter steckt, dass nämlich Daten jederzeit US-Geheimdienste weitergegeben werden müssen, das ein System ist, mit dem wir sicherlich nicht telefonieren wollen.
Stellt sich die Frage, was bleibt, wenn man Padeloons Rat befolgt? Die Videokonferenzsysteme der großen amerikanischen Anbieter würden ja alle ausscheiden. Ist das überhaupt realistisch, Peter?
Also wir beobachten ja gerade, dass das Interesse an sogenannten alternativen Konferenzsystemen ganz erheblich steigt. Insbesondere Jitsi und Big Blue Button, die werden ja gerade ziemlich nachgefragt. Und das eben nicht nur von Privatanwendern, sondern auch von Unternehmen. Heiko Schramm, der Videoexperte aus der Schweiz zum Beispiel, der berichtete mir, dass viele Unternehmen dann auf Experten wie ihn zukommen und ganz konkret fragen, wie viel kostet das denn, wenn du uns solch ein Jitsi-System etwa auf unserem Firmenserver aufsetzt, sodass wir das dann für unsere Geschäftsmeetings nutzen können?
Ja, Firmen können sich das unter Umständen dann auch leisten. Privatanwender sind wohl kaum bereit, einen Berater damit zu beauftragen, ein alternatives System zu testen und dann auch tatsächlich einzusetzen, wie zum Beispiel Jitsi oder Big Blue. Gleichzeitig gelten beide Systeme ja als nicht ganz trivial, was eben das Aufsetzen eines Konferenzservers angeht.
Ja, das ist so. Und deshalb brauchen Privatleute auch in der Regel keine eigene Jitsi-Instanz und schrecken auch davor zurück, sowas aufzusetzen, weil es kostet wirklich Zeit. Privatleute, die wollen Zugang zu solch einem Server, einem Meeting starten und dann ihre Videokonferenz machen. Und da gibt es ja inzwischen auch viele kostenlose Angebote, etwa von Freifunkern, von Aktivistengruppen, von Computerinitiativen, die dann beispielsweise ihre jeweilige Jitsi-Instanz betreiben und eben genau darüber kostenlose Videokonferenzen anbieten. Das machen übrigens auch einige IT-Berater. Die wollen damit dann wiederum auf Jitsi und Big Blue Button und natürlich auf ihre Dienstleistungen aufmerksam machen.
Unterscheiden sich denn die beiden Open-Source-Systeme, die Sie jetzt genannt haben, wesentlich im Alltagsgebrauch?
Nee, kann man eigentlich nicht sagen, aber das gilt eigentlich für alle Videokonferenzen. So unterschiedlich sind die alle nicht. Also wer einmal solch ein Konferenztool bedient hat, der wird sich auch in den anderen Tools zurechtfinden. Big Blue Button ist etwas später populär geworden als Jitsi, obschon das System selbst auch gar nicht so neu ist. Aber seit April, da hat Big Blue Button unglaublich viele neue Anwender gewonnen. Und der Vorteil, es läuft mit dem Firefox-Browser ganz problemlos. Einige Jitsi-Instanzen, die haben da mit Firefox ja noch so ihre Probleme. Der Browser der Wahl für Jitsi, das ist derzeit tatsächlich noch Chrome. In Baden-Württemberg und in Bayern, da verwenden ja seit April auch sehr viele Schulen dieses Videokonferenzsystem, haben viele Erfahrungen damit gesammelt, die auch offen gestellt und darüber diskutiert. Und dann haben wir so Beispiele wie etwa senfgold.de, darüber werden wir nachher auch noch berichten. Da haben etwa Studierende aus Darmstadt und Karlsruhe einen Server eingerichtet, der Videokonferenzen mit Big Blue Button kostenlos zur Verfügung stellt. Und was solche Leute antreibt, das ist tatsächlich zunächst mal Videokonferenzsysteme allgemein zugänglich zu machen. Insgesamt muss man sagen, das Angebot an Jitsi-Instanzen und frei zugänglichen Big Blue Button Servern, das ist tatsächlich seit Beginn der Corona-Krise erheblich gewachsen.
Werden denn diese Angebote nach dieser Krise wieder verschwinden oder was passiert mit denen?
Ja, genau die Frage stellen sich viele Konferenzbetreiber und Berater auch. Ich habe auch mit Heiko Schramm darüber gesprochen. Der meint, in den Unternehmen, die sich jetzt von Beratern eine eigene Videokonferenz oder sogar noch darüber hinausgehende, weitergehende Systeme aufgesetzt haben, etwa auf Basis von Jitsi oder BlueButton, die werden das auch in Nach-Corona-Zeiten nutzen. Zum einen, weil einfach ja eine Investition getätigt wurde, es hat Geld gekostet. Zum anderen, weil man sich für einige Anlässe auch einfach dran gewöhnt hat. In den Hochschulen, da sind die beiden Open-Source-Systeme sehr stark in Konzepte für die digitale Lehre einbezogen worden. Man kann sagen, in einigen Fällen sogar als ja, digitale Lehrsysteme integriert worden. Und natürlich werden da auch wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden, aber einige digitale Lehrangebote, die werden diese Präsenzveranstaltungen ergänzen. Und das, was vor gut 20 Jahren, immerhin vor 20 Jahren, so mal als Konzept für das Blending Learning diskutiert wurde, womit die Leute damals angetreten sind, das entwickelt sich gerade in diesen Krisenzeiten weiter und das wird wohl auch die Nach-Corona-Zeit überstehen und da noch aktuell bleiben. Ja, und bei den Freifunkern mit ihren Angeboten, da erlebe ich sehr stark, dass die tatsächlich erstmal auf Sicht fahren. Also ganz langsam ihre Zusatzangebote fürs Videokonferenzen ausbauen, beispielsweise Folien, Präsentationen zeigen, Videos einbinden, Audios mit abspielen können. Und die wollen vor allen Dingen schauen, wie wird das denn beispielsweise 2021 im Frühjahr nachgefragt. Jitsi und BigBlueButton, da sind sich viele Freifunker beispielsweise einig, die werden weiterhin eine Rolle spielen, auch deshalb, weil die Anwender sehr viel datenschutzsensibler geworden sind.
Peter Welchering über Alternativen zu den großen Anbietern für Videokonferenzsysteme.